möchte heute über ein Wort predigen und es kurz in unserer Erinnerung rufen, etwas, was mir irgendwie der Herr aufs Herz gelegt hat. Eben auch im Blick auf dieses kommende Arbeitsjahr oder Schuljahr, in dem wir stehen. Und ich würde es so zusammenfassen, diese Botschaft. Lasst uns von ganzem Herzen, mit aller Kraft, festhalten an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, und nicht müde werden im Glauben daran, dass er alle seine Verheißungen erfüllt. Das ist ein Wort, das mir irgendwie am Herz gelegen ist. Es ist ja nicht ein neues Wort. Immer wieder kommt Jesus und hilft uns, dass wir festhalten. Das ist eines der größten christlichen Tugenden, das Festhalten. Festhalten im Glauben. Und dazu ist mir ein Wort geschenkt worden aus dem Buch des Propheten Jesaja, das ich kurz vorlesen möchte, das so ein bisschen der Hintergrund auch dessen ist, was ich sagen möchte. Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft. Es ist sehr, sehr ermattet und ermüdet, weil auch sie warten auf eine Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Und es heißt da, der Prophet sagt zu Israel: Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden und Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr der die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist Jesaja 40, 27 bis 31. Ihr Lieben, es geht mir vor allem um diese Frage, dass wir es erleben, wie schnell wir immer und immer wieder ermüden. Ermüden in unserer Glaubenskraft, festzuhalten an dem, was Gott uns versprochen hat, natürlich gerade dann, wenn die Dinge sich hinziehen, wenn sie relativ lange dauern. Und dieser Schwund an Glaubenskraft, der geht ja nicht plötzlich, sondern der schleicht sich so in unser Leben hinein und wir merken das oft gar nicht, wie sehr wir eigentlich davon befallen sind, obwohl in unserem Kopf natürlich die Verheißungen, die Gott uns persönlich, die Gott uns als Gemeinde, und das gilt für jeden, der hier ist, auch wenn er nicht zur Gemeinde gehört, für ihn persönlich oder für diese Gemeinde, wo ihr dazu gehört, ganz egal. Es geht so schnell, dass die Dinge in unserem Leben, dieser Glaube anfängt zu ermatten und zu ermüden. Das Ermüden und Ermatten will ich jetzt ganz bewusst auf diese Sache nach dem Glauben und der Glaubenskraft stellen. Es ist so, dass wir sehr schnell merken, dass wenn ein Wort aus dem Mund Gottes ergeht und wenn wir das erste Mal damit konfrontiert werden, dass Gott etwas sagt, uns persönlich oder über die Gemeinde, dann ist zunächst einmal Begeisterung. Das ist etwas ganz Normales. Im Moment sind wir total begeistert und wir sehnen uns nichts sehnlicher und mehr, als dass alle diese Verheißungen so schnell als nur möglich erfüllt werden. Und wenn wir dann sehen, dass es sich nicht erfüllt, in dem Zeitmaß, was wir gerne hätten, dann kommt ein Mangel an Freude. Wir freuen uns nicht mehr so an den Verheißungen. Manchmal werden dann die Verheißungen sogar eine Last, die wir mitschleppen. Und wo wir denken, ja, wer weiß, ob diese Verheißungen überhaupt in Erfüllung gehen. Und manchmal kommt dann noch der Gedanke, na, hätten wir gar nichts davon gehört, dann müssten wir uns jetzt nicht damit herumschlagen. Und es ist so, dass diese auch in unseren Fürbittegebeten persönlich nimmt das nicht mehr einen großen Stellenwert ein manchmal, diese Verheißungen. Wir leben nicht ununterbrochen in einer ständigen Spannung und Erwartung. Morgen könnte es geschehen, übermorgen könnte es geschehen. Und nach 10 Jahren immer noch, morgen könnte es geschehen, übermorgen könnte es geschehen. Und so ist es sozusagen die Situation, dass natürlich auch unser Glaube ermattet. Und wenn dann unser Glaube ermattet im Zusammenhang mit den Verheißungen, dann sind es oft andere Dinge, die in unserem Herzen wachsen und die uns auch ablenken davon. Also wir stehen in einer Situation, gerade in einer Gemeinde, aber auch persönlich im Leben, wo wir sehr viel mit Prophetie zu tun haben, wo wir sehr stark leben von dem, was wir gehört haben von dem Herrn, was wirklich auch an Verheißungen gegeben sind. Und es ist so, ich habe davor am Anfang des Jahres darüber gesprochen, von diesem göttlichen Plötzlich. Manchmal erfüllt Gott tatsächlich plötzlich, aber sehr oft dauert es und dauert es und dauert es und dauert es und geht es durch Prozesse, die wir einfach nicht in der Hand haben. Und da ist sozusagen eine echte Gefahr. Da werden wir tatsächlich, ihr Lieben, geprüft. Es gibt keine, oft nicht stärkere Prüfungen als die Prüfungen des Wartens. Die Prüfungen des Wartens. Denn das Warten ist etwas, was überhaupt nicht in unserem Blut ist. Das ist nicht sozusagen in dem drinnen, wo wir so auch leben. Nun, der Jesaja spricht ein wunderbares Wort in die Situation des Volkes Israel hinein. Und die Antwort, auf die er dem Volk gibt, auf die Frage, ja warum ist das so, dass Gott nicht hilft, sind denn unsere Wege ihm verborgen, weiß er denn nicht, wie es uns geht, hat er uns ganz vergessen, das, was er uns zugesagt hat, also unser Recht, das ist das, was er uns zugesagt hat, ist das in Vergessenheit geraten. Und die Antwort, die der Jesaja gibt, ist ja sehr interessant. Er antwortet so, hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet und ermattet nicht. Das ist eine sehr interessante Antwort. Lass mich das erklären, was der Jesaja hier meint. Und das sollte auch für uns eine wichtige Antwort sein. Jesaja lenkt den Blick des Volkes auf den Schöpfer. Und er sagt, schaut doch einmal Gott an in seinem Wesen. Er ist doch der Schöpfer des Universums, der ewige Gott. Und er ist ununterbrochen dabei, dass er über die Erde und über das gesamte Universum ununterbrochen, ohne Pause, seine Herrschaft ausübt. Nichts in dem ganzen Universum entgleitet ihm. Nichts geht einen Weg, den er nicht vorbereitet hätte. Er sorgt sich für jedes einzelne Gestirn. Er sorgt sich über jeden Planeten. Er sorgt sich natürlich auch über diese Erde. Und er, der sich so sorgt, der ununterbrochen dabei ist, zu erfüllen, was er angefangen hat. Es ist geradezu unmöglich, sagt Jesaja, dass dieser Gott, der ununterbrochen, ohne Pause, er macht nicht eine Pause und lehnt sich zurück und sagt, jetzt lassen wir es einmal warten. Sondern er ist ununterbrochen dabei, Dinge zu tun, die auf die Erfüllung hinzielen. Wenn Gott das in diesem ganzen Universum tut, auf dieser ganzen Erde tut, um wie viel mehr, ist er ununterbrochen dabei, alle Verheißungen, die aus seinem Wort ausgegangen sind, zu erfüllen, zu seiner Zeit und auf seine Art. Das ist eine wirkliche, wichtige Antwort. Wie könnten wir nur zweifeln daran, wenn wir einfach nur uns ins Universum hinein einmal schauen, was das für ein Gott ist. Das Wesen dieses Gottes ist daran auch erkenntlich. Und dieser Gott kann nicht nicht zu seinem Wort stehen. Er kann nicht lügen. Er kann nicht sozusagen eine Pause einlegen. Darum sagt Jesaja, dieser Gott, er ist niemals müde und er ist niemals matt. Er legt da nicht so Zwischenphasen ein, wo er sagt, so, jetzt lasse ich einmal die ganze Sache laufen. Und darum, weil er nicht ermüdet und nicht ermattet, wird er auch darin nicht ermatten, alle Verheißungen zu erfüllen, die er gesagt hat. Das heißt, die erste Antwort, die der Jesaja gibt, ist, schaut euch das Wesen dieses Gottes an. Wenn ihr das Wesen dieses Gottes erfasst, dann werdet ihr merken, Gott kann gar nicht anders, als seine Verheißungen auf seine Art und zu seiner Zeit zu erfüllen. Das ist immer wieder neu. Heute, morgen, nächstes Jahr müssen wir uns das sagen. Er hat nicht aufgehört zu erfüllen, was er uns verheißt. Er hat nicht aufgehört. Und jetzt kommt eine zweite Antwort dazu. Das überliest man schnell, aber es steht dort drinnen, unergründlich sind seine Einsichten. Was will Jesaja damit sagen? Ihr Lieben, warum Gott so handelt und nicht anders? Warum manches so ewig lange dauert, dass wir es gar nicht erwarten können? Das ist für uns oft, meistens unergründlich. Die Weisheit Gottes, die dahinter steckt, dass er eben so handelt und nicht so, wie ich das gerne möchte, nämlich morgen oder übermorgen die Erfüllung in der Tasche zu haben, sozusagen, das entspricht einer unergründlichen Einsicht und Weisheit Gottes. Unergründlich heißt, er wird es uns nicht offenbaren. Das ist eine Antwort. Ihr Lieben, wir klagen Gott oft an, weil er oft etwas nicht so tut, wie wir es wollen. Oder schon denken, es ist schon viel zu spät. Haben aber nicht die Einsicht, warum Gott das so tut. Was dahinter steht, es ist unergründlich. Und unergründlich heißt eben, dass er es uns in vielen Fällen nicht sagt. Er erklärt mir nicht, warum er manches hinauszögert, nach meinem Dafürhalten hinauszögert. Er erklärt es nicht und er muss es auch nicht erklären. Warum? Es hat seinen Sinn, nämlich genau an dieser Stelle wird unser tiefes Vertrauen zu Gott geprüft wie an nichts anderem. Halt dich fest, nicht nur an der Verheißung, sondern halt dich fest an diesem Gott, der es verheißen hat. Ist das diese Zeit des Wartens, Eine Zeit, wo der Glaube wächst oder wo er verschwindet. Das ist die Herausforderung. Rick Joyner hat, einer der Propheten in Amerika, gegenwärtigen, der hat das auch so ausgedrückt, habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Er hat so etwa gesagt, wahrer Glaube ist der, der im Warten wächst, und nicht ermüdet. Hochinteressant. Wahrer Glaube ist der, der durch die Zeitspanne hindurch, wo sich etwas nicht erfüllt, noch mehr wächst, anstelle dessen, dass er verschwindet und abnimmt. Das ist die normale Situation in unserem Leben und im Leben jedes Menschen, dass die Gefahr besteht, je länger etwas sich nicht ereignet, umso weniger Glaube. Umso mehr kommt uns die Freude abhanden. Umso mehr merken wir, dass wir zu kämpfen haben mit diesem Wort, das uns der Herr gegeben hat oder auch der Gemeinde gegeben hat, ob es sich überhaupt jemals erfüllt. Aber von Gottes Sicht her, ich glaube, dass Rick Joyner recht hat, aus Gottes Sicht her ist es genau umgekehrt. Er möchte gerne, dass im Prozess des Wartens mein Glaube sogar noch wächst. Und das Problem ist, dass vor allem in unseren Tagen, in denen wir leben, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, in der der Augenblick verherrlicht wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf abzielt, dass man alles, was man gerne haben möchte, sich jetzt erfüllt. Das Warten in unserer heutigen Gesellschaft hat keinen Reiz, hat keine Bedeutung, hat keinen Sinn. Was man sich jetzt erfüllen kann, das nimmt man, weil das Warten, das hat keinen Sinn. Ihr Lieben, das ist ein Zeitgeist. Das hat natürlich auch mit der Entwicklung zu tun, in der wir stehen als Gesellschaft. Heute ist es doch so, dass in den meisten Fällen die Dinge, die wir so gerne haben möchten und wir sie kaufen möchten, dass wir nicht warten, bis wir das Geld zusammengespart haben und dann es kaufen, sondern wir nehmen uns Kredit. Denn dann haben wir es jetzt und zahlen es nachher ab. Heute, wenn jemand sich irgendeinen Luxusgegenstand, unter Anführungszeichen, jetzt meine ich nicht die lebensnotwendigen Dinge, wenn man sich jetzt ein Haus kauft, dann kann ich nicht zuerst sparen bis zu meiner Pensionierung und dann ein Haus kaufen, dann ist schon vorbei die Situation. Das meine ich jetzt nicht, ja? Also jetzt das nicht falsch verstehen. Oder ein Auto manchmal, das wirklich notwendig ist und man kann es nicht auszahlen. Das sind andere Dinge, aber es gibt so viele andere Dinge, wo wir merken, wir leben auf Kredit. Das heißt, wir können eigentlich nicht warten. Wir müssen es jetzt haben. Und alle anderen haben es auch jetzt. Und wenn man dann anstelle dessen wartet, dann kommt man sich blöd vor. Ihr Lieben, dasselbe ist in der Situation heute in unserer Gesellschaft. Und das ist ein echtes Problem, weil das auch ausstrahlt in die Gemeinde hinein, dass eben auch, zum Beispiel, wenn zwei junge Paare sich finden und sich auf die Ehe, sozusagen auf die Ehe zugehen, das Warten mit der sexuellen Vereinigung bis zu dem Tag der Ehe, so wie es Gottes Ordnung eigentlich genau vorgibt, ist nicht mehr in. Was ich jetzt haben kann, vor der Ehe, nehme ich jetzt. Ich warte nicht. Das Warten hat keinen Reiz. Es machen ja alle anderen auch so. Versteht ihr, wie der Zeitgeist auch oft in die Gemeinde hineinkommt? So ist das Warten, hat es in allen Belangen, auch im Glauben, in unserer heutigen Gesellschaft vielfach seinen Reiz verloren, weil wir dazu ausgerichtet sind, ich möchte es so schnell wie möglich haben. Und das erschwert uns auch im Glauben, auf lange Sicht hin zu warten und darin einen Sinn zu sehen. Ihr Lieben, wenn der Prophet sagt, unergründlich sind seine Einsichten, dann heißt das, unergründlich ist die Weisheit Gottes. Sind wir wirklich davon überzeugt? Das ist eine echte Frage. Dass hinter dem Warten auf die Erfüllung der Verheißungen ein Sinn steht. Daran zeigt sich, ob wir, was für ein Gottesbild wir haben. Wenn wir Gott nur zum Vollzugsperson unserer Wünsche machen oder auch dessen, was er sagt, dann haben wir ein völlig falsches Bild. Wenn Gott etwas nicht erfüllt, jetzt oder morgen oder übermorgen, hat es einen Sinn. Und weil Gott mir diesen Sinn oft nicht erklärt, sodass ich ihn verstehen kann, bin ich angewiesen darauf, dass ich ihm vertraue, dass er schon weiß, was er tut. Und dass diese lange Zeit des Wartens keine verlorene Zeit ist, sondern er ist ununterbrochen am Werk, um auch die Erfüllung vielleicht von Dingen, die erst in 10 Jahren folgen, schon vorzubereiten. Und es macht einen Sinn aus der Perspektive Gottes, dass er etwas vorbereitet. Auch wenn ich das nicht sehe. Ihr Lieben, für Gott sind die Dinge, die zwischen mir und ihm abspielen, 100-mal wichtiger, als ob er heute oder morgen oder übermorgen relativ rasch seine Verheißungen erfüllt, umgekehrt. Das heißt, für ihn ist die Frage meines Vertrauens zu ihm, auch wenn ich sozusagen überhaupt nicht weiß, was los ist. Ich überhaupt nicht erkennen kann, warum das alles so lange dauert. Dieses Vertrauen, das ist wie Gold in den Augen Gottes. Das zählt bei Gott. Nicht das Augenblicks erfüllt werden. Dieses Augenblick-Dasein, dass wir alles so, jetzt muss ich alles erleben, jetzt muss ich alles bekommen. Das ist ja auch wunderschön und das schenkt uns auch Gott immer wieder. Aber es gibt so vieles, was er erst nach langer Zeit, die wir nicht sozusagen oft einordnen können, wie lang. Eines ist sicher, ihr Lieben, und das muss ich auch sagen. Das, was von unserer Seite her Gott hindern würde, dass er seine Verheißungen erfüllt, das wird er uns offenbaren. Wenn es Hindernisse gibt, wie Sünde, wenn es Blockaden gibt, wie Gedankenfestungen, die wir in uns haben, die es verhindern, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, dann wird er nicht schweigen, sondern wird er uns zeigen, da ist etwas in deinem Leben, da ist etwas in der Gemeinde, da ist etwas in deiner Familie, in deinem Hauskreis, wo auch immer, das behindert Gottes Wirken. Und dann wird er rasch das aufdecken. Die Frage ist nur, ob ich bereit bin dazu. Also die Frage des Wartens ist immer auch eine Frage, dass ich ständig offene Ohren habe, ob der Herr nicht doch etwas offenbaren möchte. Was mir helfen würde, zu erkennen, ob ich ein Grund bin, warum die Verheißungen noch nicht durchgebrochen sind. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass der Jesaja hier zu dem Volk dann sagt, dieser Gott, der nie müde wird, der nie ermattet, er ist es, der auch euch nicht ermatten und ermüden lässt, sondern euch mit neuer Kraft ausstattet. Und neue Kraft heißt vor allem Glaubenskraft. Glaubenskraft, die im Ausharren, im Warten besteht. Ihr Lieben, ich sage es noch einmal, es gibt kaum etwas Wichtigeres für Gott als das Vertrauen im Warten. Im Warten. Das ist überhaupt keine verlorene Zeit. Das redet uns nur der Feind an oder unsere Gesellschaft, wo wir wirklich davon geprägt sind, möglichst schnell und rasch alles zu haben, um es zu genießen in der Kürze unseres Lebens, denn das Leben ist eh nur kurz und wir können nur kurz etwas genießen. Aber Gott denkt völlig anders. Und weil er anders denkt, ist jeder Tag meines Lebens, auch wo ich warte, gefüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit in meinem Leben, auch dann, wenn manches noch in der Entfernung steht von dem, was er erfüllt. Und er wird es erfüllen. Gar keine Frage. Und ihr Lieben, bei den Verheißungen geht es ja darum, dass er es erfüllt. Er ist ja derjenige, der etwas tun will. Ob er es heute oder morgen tut, das hängt nicht von unserem Leben ab, wie weit mein Leben schon vorgerückt ist. Also wenn ich jetzt 66 Jahre alt bin, dann brauche ich nicht in Panik geraten und sagen, na ja, jetzt ist höchste Zeit, dass Gott endlich einmal die Dinge, die er vor 20, 25, 30 Jahren verheißen hat, in Erfüllung, sonst erlebe ich es nicht mehr. Das ist ein komplett egoistisches Denken. Das zeigt, dass es mir eigentlich gar nicht darum geht, letztlich, dass Gott erfüllt, was er verheißt, sondern dass ich es erlebe, was er erfüllt. Aber Gott denkt nicht in diesen Kategorien, sondern er sagt, ich werde erfüllen, was ich verheißen habe. Viele derer, die da in der babylonischen Gefangenschaft waren, 70 Jahre hat es gedauert, die haben es nicht mehr erlebt, dass sie zurückkehren konnten in das verheißene Land. Und wenn man die Zeitspannen sich so überlegt, die da in der Bibel angegeben sind, dann ist das ja natürlich sowieso, geht das über Jahrhunderte oft. Aber nehmen wir es auf die Gemeinde, nehmen wir es auf unser eigenes Leben. Ihr Lieben, ich möchte gerne, das ist ein Bekenntnis, das ich hier auch ausspreche, und dazu brauche ich unbedingt diese Kraft zum Glauben, weil ich ermüde auch. Ich möchte festhalten an den Verheißungen, die Gott mir und vor allem die er der Gemeinde gegeben hat. Ich möchte festhalten mit Glaubenskraft und ich möchte so gerne, dass mein Glaube, je länger die Zeit verrinnt, noch stärker wird. Dass ich mit noch mehr Elan, noch mehr Freude, noch mehr innerer Spannung, noch mehr Erwartung auf das zugehe, was er verheißen hat. Zum Beispiel, Gott hat verheißen, eine mächtige Ausgießung seines Heiligen Geistes über diese Gemeinde. Dass diese Gemeinde, in dieser Gemeinde die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes zunehmen, wie wir es noch nie erlebt haben. Er hat es verheißen, dass er sozusagen diese Gemeinde besuchen wird. Und das heißt, dass wir in eine andere Dimension der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes eintauchen werden. Er hat verheißen, dass diese Gemeinde ein Thronwagen für die Herrlichkeit Gottes sein wird. Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg, aber das ist noch längst nicht die Erfüllung, was wir jetzt erleben von dem, da ist noch so viel mehr. Und ich halte fest. Und wenn ich es auch selber nicht mehr erlebe, ich halte fest. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir gemeinsam sagen, ja, wir halten fest. Und wenn es etwas gibt, was das hindert, dass das durchbricht, dann wollen wir es bekennen, dann wollen wir es ausräumen, dann wollen wir Buße tun. Aber wir wollen nicht ungeduldig werden. Die Geduld und das Warten. Im Hebräerbrief heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann heißt es, Geduld ist euch notwendig. Geduld ist notwendig für euch, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld ist euch Not. Und ihr Lieben, in der Geduld wird Glaube trainiert und nicht mehr und mehr versandelter Glaube. Ich möchte festhalten, dass uns Gott für die Gemeinde zugesagt hat, dass er hier eine mächtige Heilungssalbung ausgießen wird. Wir erleben das noch nicht in dem Maße. Es ist uns oft zugesagt worden, von einem sogar, dass hier auf der Bühne schon eine Heilungsschale von einem Engel aufgebaut wurde, die nur darauf wartet, dass sie ausgegossen wird und Heilungen in dieser Gemeinde geschehen, die wir noch nie so erlebt haben. Das ist nicht nur einmal, das ist so oft prophezeit worden von verschiedenster Seite, dass ich überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass das von Gott war. Und wie lange warten wir schon auf eine Ausgießung dieser Heilungssalbung? Ich halte fest. Und ich möchte euch bitten, dass wir auch festhalten und dass wir uns gegenseitig darin ermutigen. Versteht ihr? Dass wir gegenseitig nicht klagen, ja warum denn nicht, sondern dass wir uns ermutigen, halte fest. Und wenn wir merken, dass da jemand ein bisschen durchhängt, dann dürfen wir uns ermutigen. Und der Herr selber als ein Geschenk, das sagt er ja so, wird uns diese Glaubenskraft geben. Er wird dazu führen, dass wir auffahren mit Schwingen wie Adler, dass wir laufen und nicht müde werden. Das ist er, der das sagt. Das heißt, wir werden hundertprozentig das Ziel erreichen. Es wird geschehen. Lasst uns an dem niemals zweifeln. Aber lasst uns auch nicht am Warten verzweifeln. Es wird werden hier in dieser Gemeinde Heilungswunder geschehen, die sind unglaublich. Ich halte fest daran. Und wir lassen uns wirklich vom Glauben ermutigen. Wir halten fest. Ich möchte gerne festhalten an der Verheißung, die Gott gegeben hat für diese Stadt Wiener Neustadt. Und das heißt für das ganze Gebiet, eine mächtige Ausgießung, dass innerhalb von einer kürzeren Zeit dieses ganze Gebiet her und diese Stadt im Besonderen evangelisiert sein wird. Es werden Hunderte und Tausende zum Glauben kommen an Jesus. Es ist unfassbar, was uns der Herr verheißen hat. Die Frage ist, halte ich fest? Auch das geht schon zurück auf 20 Jahre, wo der Herr das gesprochen hat. Halten wir fest, wir stehen wieder vor einem Jahr, wo wir uns trainieren können und üben können, dass unser Glaube stärker wird, dass unsere Erwartung größer wird, von Jahr zu Jahr, dass es geschieht. Und wenn es nicht geschieht, dass wir nicht traurig sind. Und dass diese Evangelisierung auch dieser Stadt und der ganzen Gegend hier, des ganzen Schwarzertales, dass das verbunden sein wird mit Zeichen und Wundern. Das hat Gott versprochen. Ich halte fest, dass es aus seinem Mund gekommen ist. Ihr Lieben, er hat uns versprochen, zum Beispiel, dass unsere jüdischen Holocaust-Überlebenden zum Glauben kommen. Das ist eine Herausforderung. Weil wir rein äußerlich jetzt nicht sagen können, so ganz hundertprozentig, wer von diesen Leuten sich bekehrt hat, vor allem von denen, die schon gestorben sind. Ich halte fest, eine Woche nachdem die Uli gestorben ist, habe ich einen, das war mein dritter prophetischer Traum in meinem ganzen Leben, den mir Gott geschenkt hat. Und da hat er mich sozusagen in einem Bild in den Himmel geführt, im Traum, das war auf der Erde etwas, aber es war mir sichtbar. Und das Einzige, was ich ganz genau erkennen konnte, waren zwei jüdische Gesichter. Von zwei Holocaust-Überlebenden, einer ist schon gestorben und der andere lebt noch. Und damit hat mich Jesus so ermutigt, halte fest. Ich habe die Möglichkeit, diesen Leuten zu begegnen, wo ihr denkt, das ist unmöglich. Kann noch am Sterbebett sein. Haltet fest, auch wenn ihr es mit euren Augen nicht seht und wenn ihr sagt, na, jetzt ist schon langsam Zeit, weil jetzt sind die schon die Hälfte tot, also was ist mit den anderen und so weiter, dass wir da sozusagen immer in irgendwelche Zweifel finden. Lass mich noch ein Beispiel sagen. Das Haus nebenan. Seit, ja, auch schon 16 Jahren, sagen wir mal, gibt es diese Verheißung. Und die hat sich wiederholt, unabhängig von Menschen, die einander nichts wussten, haben unabhängig davon prophezeit, dass eines Tages dieses Haus dem Reich Gottes zur Verfügung stellen wird, dass es uns gehören wird. 1999 ist es leer geworden und aufgegeben worden von der JLC. Von 1999 bis 2013 war es vollkommen leer. Das hat auch unseren Glauben gestärkt. Momentan schaut es so aus, wie wenn es verkauft wäre. Es gab in den letzten Wochen Aktivitäten, die mehr waren als nur ein bisschen das Herrichten. Ja, es wurden Installateure und das ganze Umfeld und alle Fenster wurden geputzt und alles Mögliche repariert. Wir werden dem noch genauer nachgehen, aber es gibt zumindest die Meldung, dass es scheinbar verkauft ist. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich noch einmal nachschauen, wie war denn eigentlich die Verheißung für dieses Haus nebenan? Und da habe ich entdeckt, dass ich in meinem Denken durch die Länge der Zeit einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar, meine Ansicht war immer, dass in dieser Prophetie es geheißen hat, dass dieses Haus unbewohnt sein soll, bis wir es bekommen. Aber das stand nicht drinnen. Das habe ich daraus gemacht. Das ist auch ein Beispiel, wie man aus etwas, was lange Zeit zurück ist, sich ein bisschen was verschieben kann, wenn man nicht aufgeschrieben hat und immer wieder schaut. Die konkrete Verheißung, das war von Jim Gold, der das ausgesprochen hat, war die, dass dieses Haus eines Tages zu uns gehören wird. Und dann hat er gesagt, und es wird unbewohnt sein und es wird wieder bewohnt werden. Und der nächste Satz, und ihr werdet durch eine göttliche Interaktion, die er einleitet, zu diesem Haus kommen. Das heißt, da steht überhaupt nichts, dass es erst dann wieder bewohnt wird, wenn wir einziehen. So kann man manche Verheißungen sich auch irren, wenn man nicht sehr genau auch ist. Das war damals auch so, wenn ihr euch erinnert an das, wie die Uli ihre erste Verheißung gehabt hat mit den Juden. Sie hat immer gehört in ihrer Prophetie, sie soll nach Israel gehen. Und sie hat alles dran gesetzt, um nach Israel gehen. Das wäre fast unsere Beziehung daran gescheitert damals, ganz am Anfang, noch bevor wir verheiratet waren. Aber Gott hatte nie gesagt, sie soll nach Israel gehen. Er hat nur gesagt, ich habe für dich einen Dienst an Juden. Und sie hat immer verstanden, geh nach Israel. Versteht ihr? Auch das ist ein Punkt, wo wir sagen, wenn etwas längere Zeit nicht eintritt, dürfen wir durchaus einmal wieder nachschauen, nachfragen. Wenn wir es nicht aufgeschrieben haben, können wir den Herrn fragen, Herr, habe ich was verpasst? Habe ich etwas falsch verstanden? Das ist ja alles okay, dass wir auch manchmal etwas falsch verstehen können. Also, wenn dieses Haus verkauft ist und hergerichtet wird, ist das überhaupt keine sozusagen Ende der Verheißung, dass es eines Tages uns gehören wird. Wahrscheinlich müssen die das jetzt herrichten für uns, nicht? Bitte, das muss man jetzt streichen, nicht wahr? Das war jetzt nicht göttlich. Aber wenn es sich herausstellen sollte, dass es doch göttlich war, dann werde ich es wiederholen, gut? Aber solche Gedanken kommen ein. Aber es macht mir nichts aus, wenn da jetzt wieder ein neuer Besitzer... Es ist die Zeit noch nicht. Ja? Und so, ihr Lieben, und darum ist die Fürbitte eines der zentralsten Dinge, die wir überhaupt in der Gemeinde haben können. Und ich glaube, dass daher, das ist auch eine Verheißung, eine Fürbittebewegung in unserer Gemeinde hervorrufen wird. Das möchte ich jetzt einfach zum Schluss ganz deutlich sagen. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, dass wir viel mehr noch in die Fürbitte gehen, denn in der Fürbitte zeigt sich, ob wir im Glauben festhalten an den Verheißungen oder nicht. Wenn die Fürbitte erlahmt, ist auch unser Glaube erlahmt. Und darum alle Möglichkeiten, die es gibt, dass wir, und wir werden da auch, ich werde auch selber nachdenken, wie wir das noch verstärken können, dass wir gerade, wo wir sehen, es ist noch nicht alles in Erfüllung, dass wir sagen, jetzt erst recht. Und wir möchten, dass dieser Herr uns sozusagen aus unserer Ermattung und unserer Glaubensmüdigkeit herausholt und gegen den Augenschein mit seiner Glaubenskraft beschenkt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der alle seine Verheißungen erfüllen wird. Ohne Frage. Und wir wollen auch heute am Beginn dieses Jahres dir sagen, wir vertrauen, dass du diese Verheißungen erfüllen wirst. Und bitten dich so sehr, dass du unter uns, allen unter uns, neue Glaubenskraft schenkst. Dass wir es erleben durch deinen Heiligen Geist, wie wir auffahren können mit Flügeln wie Adler. Dass wir laufen hin auf die Erfüllung dieser Verheißungen mit deiner Kraft und dabei nicht müde werden, nicht matt werden. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die auch im Warten, im Glauben wächst. Amen.